Wir sind wieder da. Der Museum-Bug. Der lauschigste aller Museums-Podcasts. Museums-Podcasts. Das klingt auch total international. Mit Soundeffekten und allem. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und in leicht veränderter Besetzung. Weil wir sagen ja auch immer, wer nämlich da ist. Und zwar
Jörg.
Judith.
Judith? Was? Ja, und Matthias. Und natürlich auch geistig und auch emotional die liebe Martha. Aber die
wird jetzt Rockstar.
Ja. Die wird jetzt Rockstar. Die
also muss, eigentlich ist sie schon Rockstar.
Ist sie schon. Die muss jetzt, die hat viel zu tun. Die muss jetzt gerade ihre Platte machen. Die bewerben wir natürlich auch noch in den Shownotes, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Da ist heute die neue Single erschienen, Frau Holle. Angelehnt an das bekannte Grimm-Märchen, was uns natürlich eigentlich schon so ein bisschen dahin bringt, wo wir heute waren.
Oh.
Und aber abgedatet in einer feministischen Version.
Ja, krass, das solltet ihr euch anhören.
Merkst du, Matthias, Judith ist schon richtig, richtig mittendrin.
Ich bin einfach total aufgeregt.
Gut in den Überleitungen.
Ist eine große Ehre, ein Käferchen zu sein von den großen Käfern.
Wir freuen uns tatsächlich sehr, dass du diese sehr tollen Fußstapfen, ich will nicht groß sagen, weil dann heißt es, ich sage, ihr habt große Füße, aber ihre Fußstapfen hier ausfüllst.
Ich versuche es, sie sind nicht auszufüllen, aber ich versuche, in die Fußstapfen zu treten.
Sagt man so, ne?
Ja.
Sagt man so, ja.
Sagt man so. Nee, also wir versuchen hier auch wieder ein bisschen dann und wann eine Folge aufzunehmen, wenn wir mal einen guten Tag haben.
Das sagen wir eigentlich irgendwie immer, ne? Und dann haben wir so eine Folge im Jahr oder so.
Ja, aber das ist halt, Qualität braucht Zeit.
Ja.
Willst du gelten, mach dich selten, oder? Sagt man doch.
Oh, ja, das stimmt.
Ja.
Ich könnte so Aphorismen einstreuen heute auch.
Ja, genau. Ich denke, wir machen bestimmt jetzt mal. Aber wir haben diesmal die 40. Folge, ne?
Das ist die 40. Folge, ja.
Darauf würde ich sagen, stoßen wir an.
Ach so, ja, jo. Moment. Noch ein bisschen Atmo noch. Warte, mal gucken.
Oh.
Ist schon ganz geil auch, Engel, ne? Ja. Cheers, cheers, cheers.
Cheers, Leute.
Mm. Geil, so Leuten beim Trinken zu hören auch einfach, ne?
Oh, es gibt ja so Leute, die können das gar nicht. Es gibt da, ich vergessen, wie es heißt, aber Menschen können das manchmal nicht hören, wenn andere Leute essen und schmatzen.
Ja, aber es gibt doch auch genug Leute, die gucken sich Videos an, wie heißt es, ASMR?
ASMR.
Ja, genau, wo halt Leute halt essen und so.
Ich mach das mit Tastaturen.
Wie, du machst das mit
Tastaturen? Wo so Hände mit schön gemachten Fingernägeln über so Tastaturen gleiten und so tippen.
Mhm.
Und das ist so.
Weil ist es dann eher das Visuelle oder ist es das
beides.
Olfaktorische, wollte ich sagen, aber das ist ein anderer Sinn.
Das ist Geruchsinternet, da bin ich immer.
Kein King-Shaming im Museum-Bug, aber in dem
Museum-Bug. Sex-positive, ja,
genau.
Okay.
Also willkommen, Judith. Ja. Schön, Hallo. Dass du da bist.
Aber ganz kurz für alle, die vielleicht jetzt denken, wo bin ich da gelandet, was soll das alles?
Ja.
Mir wurden Käfer und Museen versprochen, bisher habe ich nur Fingernägel auf Tastaturen bekommen. Was machen wir eigentlich? Wir sind, was, Jörg, erklär, du bist am längsten dabei.
Ach so, ja, genau, was ist der Museum Bug Podcast eigentlich? Das ist der Podcast, wo wir immer in Museen gehen und in Ausstellungen, meistens Dauerausstellungen, manchmal auch Sonderausstellungen, meistenteils Ausstellungen in Berlin, manchmal aber auch außerhalb von Berlin, ganz selten. Und danach, das könnt ihr dann natürlich auch noch nicht hören, essen wir ein bisschen was, trinken ein bisschen was und dann setzen wir uns hin, machen die Mikros an und sprechen über unsere Ausstellungserlebnisse.
Genau.
Ja.
Und trinken natürlich weiter dabei. Das ist Teil des Themas. Und Stichwort ist Museumsboulevard. Das heißt, das hier ist alles komplett subjektiv. Aber richtig.
Ach so?
Genau, das ist die einzig wahre Wahrheit über
die
objektivste.
Der objektivste aller Museumspodcasts.
Ja.
Ja. Und Judith, wir haben dich jetzt mitgeschleppt.
Mhm.
Oder zumindest es wirkte freiwillig, als du dabei warst. wo waren wir denn?
Bitte holt mich hier raus.
Genau, ich bin seit 3 Tagen gefangen in das Museum.
Angekettet ans Mikrofon.
Ja.
Naja, mir wurde der lauschigste Museumspodcast versprochen, so zumindest in dem Jingle und in der Vorbereitung. Bislang erfüllt sich das, die Prämisse auf jeden Fall. Wir waren in Berlin unterwegs und zwar genauer gesagt auf der Museumsinsel und noch genauer in der Alten Nationalgalerie. Mhm. Tatsächlich eins meiner Lieblingsmuseen.
Ja.
Genau, ich war aber auch schon lange nicht mehr dort. Und genau, habe wieder schöne neue Eindrücke mitgenommen.
Was ist denn das eigentlich für ein Museum? Beziehungsweise, du hast es schon den Ort genannt, ne? Neue Nationalgalerie auf der Museum, alte National. Die neue Nationalgalerie auf der alten Museumsinsel. Die alte Nationalgalerie.
Neue Nationalgalerie war ich diese Woche auch.
Ach, stimmt.
Das kann ich auch noch später noch erzählen. Aber da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht.
Wie kommt man da, wo ist das überhaupt? Wo kommt man da hin? Also ich meine, wir sind ja jetzt nun mal Berliner, aber andere wissen das ja nicht vielleicht. Was ist denn das, die Museumsinsel?
Ich kann euch ja mal meine Anreise beschreiben. Ja. Atmosphärisch, möchtet ihr das?
Ja, bitte. Atmosphärisch.
Atmosphärisch, ja, genau. Ja. Also ihr fühlt die Kälte in euren Fingern unter die Daunenjacke kriechen. Wir haben nämlich heute -6 Grad in Berlin Koidesuhren.
Ja.
Und
ein kalter
genau.
Wind pfeift durch Berlin.
Und vielleicht kennen die einen oder die anderen von euch den großen Prachtboulevard unter den Linden, der auch uns dann später nochmal in einigen Gemälden begegnet ist.
Oh ja.
Und den bin ich mit meinem Pferd, also mit meinem E-Bike hinabgeritten. Und genau. Bin ausgestiegen vor dem Berliner Dom, also man ist in einer ganz tollen Umgebung. Rechts hat man das alte Stadtschloss, das heutige Humboldt-Forum, vor sich den Berliner Dom, das alte Museum und davor einen großen Parkbereich, den sogenannten Lustgarten.
Oh. Ja, der ja. der aber, also Lustgarten, ich bitte euch, da haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber aufgeregt. Mhm. Das ist ja eigentlich nur so eine Wiese, so eine viergeteilte Wiese. Na egal, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut, als ich da ankam, stand da ein Violinist mit einer großen Bluetooth-Box und hat Another Love von, weiß ich gar nicht wem, Matthias, du bist der Hitster-Spieler.
Matthias Reim.
genau, die berühmte Single Another Love von Matthias Reim, mit der Violine gespielt. Und was ich mal wirklich spannend fand, dann geht man am alten Museum vorbei und geht auf einen Säulengang zu, sieht eine große Reiterstatue vor sich und dahinter eröffnen sich zwei Freitreppen rechts und links zu einem großen Gebäude, in dem sich die alte Nationalgalerie versteckt.
Ja.
Und was mir tatsächlich sofort ins Auge gestochen ist, und das habe ich vorher noch nie gesehen, ist die Inschrift oben am, so, jetzt muss mein Kunstgeschichts...
Dem deutschen Volke, nein.
Dem, nee, genau.
Der
deutschen Kunst.
Der deutschen Kunst. 1800, ja,
65,
76.
Also errichtet in den 1860ern, das so viel habe ich recherchiert.
Ja. Ich habe aufgehört bei den römischen Ziffern, ich habe nur
und
die Inschrift gelesen.
Das Ganze, das sieht aber auch so aus wie so ein griechischer Tempel, das Ding. Ne?
Total.
Ja, das ist der Tempel der Kunst.
Als könnte man da gut Toga-Partys drin feiern. Ich habe da keine Methode.
Das war was anderes.
Ja, das stimmt.
Aber Matthias. Dieselbe Assoziation hatte ich tatsächlich auch. Also dem deutschen Volke im Reichstagsgebäude sozusagen und dann auf einmal so im genau gleichen Stil der deutschen Kunst.
Ja.
So.
Ja. Das ist ja.
Da habe ich mich schon gleich ein bisschen gegruselt, muss ich sagen. Das hängt aber auch vielleicht mit meiner Sozialisation zusammen. Nee,
aber es ist ja eine spannende Frage, ne? So, da steht ja nicht. Eben nicht dem deutschen Volke, ja, oder so, sondern man baut so ein Gebäude, also der preußische König, der Kini, baut sich da so ein Ding hin.
Mhm.
Auf der einen Seite, so habe ich zumindest gelesen, um einen öffentlichen Raum für die Kunst zu schaffen, der dann begehbar ist und so. Gleichzeitig steht da aber nicht drauf, das ist für die Leute, damit die sich da Kunst angucken können, sondern es ist, nee, ich baue das für die Kunst. Ob ihr da kommt, ist mir ziemlich egal.
Also ein pompöses Depot quasi.
Ja.
Ja.
Also es ist eigentlich wie, ich hatte das Gefühl, wie bei allen Museen auf den Museumsinseln, in der ich war, ich gehe in etwas rein, was irgendwie auch so ein bisschen was Elitäres hat. Irgendwie man, oder vielleicht auch ursprünglich oder geschichtlich was Elitäres hat, ne?
Na schon so in dieser Grundidee des Museums, oder? So dieser Musentempel, in den man hineingeht und sofort auch alles weiß, sich zu verhalten weiß und aber schon auch so eine Aura hat. Also diese Eingangshalle, was hat die mit euch gemacht?
Du meinst das Foyer?
Mhm.
Der hat eigentlich noch gar nichts mit mir gemacht, weil ich die ganze Zeit nur nach euch geguckt habe, wo ihr denn seid.
Ich bin auf jeden Fall auf die härtesten Museumsmitarbeiter Berlins gestoßen, weil es gibt so einen Vorraum, bevor man reinkommt. Mhm. Also man merkt jetzt schon, das kann man generell, glaube ich, mal sagen, dieses gesamte Gebäude, was sehr schön ist, hat teilweise sehr kleine Räume und ist in allen Dimensionen, glaube ich, der heutigen Menge an Besuchenden, insgesamt der Museumsinsel, aber auch genau dieses Museums eigentlich nicht gewachsen. Und du merkst, an allen Enden und Ecken stellen sie noch irgendwelche Schließfächer auf, in die du aber auch keinen Rucksack reinkriegst, weil das nur so kleine Sachen sind. Und selbst in diesem Vorraum, ja, der direkt Tür rein, keine Heizung drin, nix, stehen halt zwei sehr, wie ich fand, sehr freundliche Mitarbeitende, die einem dann sagen, hey, ihr könnt auch reingehen, da drin sind auch noch Schließfächer, alles gut. Und wie wir auf Nachfrage erfahren haben, stehen die halt jetzt, also draußen hat es minus 6 Grad, da drin hat es dann wahrscheinlich gefühlt knapp über 0. Ja. Und die stehen da 8 Stunden im Tag rum. Das ist schon hart.
Ich muss vielleicht noch sagen, wir nehmen im Ende Januar 2026 auf, da ist gerade sehr kalt in Berlin.
Das ist das Jahr ohne Sommer. Mhm.
Hast du ja gerade schon beschrieben.
Ich habe noch ein bisschen geunkt mit einem dieser Mitarbeiter und er hat dann gelacht und gesagt, er geht jetzt gleich raus, macht Feierabend und verkauft dann draußen Glühwein. Und ungefähr so hat sich das angefühlt da drin.
Oh.
Und wir waren da ja nur, also ich habe da nur kurz meine Jacke ausgezogen und bin gleich rein. Aber die stehen da halt echt 8 Stunden am Stück. So.
Ja. Ja. Und das ist auch interessant, du kommst dann da so rein, gehst diese Treppen hoch und so, also die ersten kleinen Treppchen und dann erstmal, okay, die doch wieder runter, weil unten auch Schließfächer und Shop und dann doch wieder hoch und dann steht
ein bisschen verwinkelt da.
Ja,
alles, ne?
Und du kannst ja geradeaus durch in die Dauerausstellung, da sind wir dann, oder ein Teil der Dauerausstellung, da sind wir hin. Und du kannst aber eine Treppe hoch, aber steht nur irgendwo so ein Mitarbeiter mit so einem Scanner rum, der irgendwie die Tickets, wo ich auch dachte so, wenn der nach links guckt, lauf halt rechts, alle anderen dran vorbei, keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Bitte nicht nachmachen.
Genau, und es gibt irgendwie im Museum, es gibt 3 Etagen, ne? 3 Etagen, beziehungsweise eigentlich 4, wenn man jetzt noch sozusagen Shop und so mitzählt.
Untergeschoss.
Aber jetzt bei den Ausstellungen und kann es sein, also die erste Etage, da wo wir drin waren, dass wir da war auch der Platz für die Sonderausstellung oder war das auch im zweiten?
Sowohl als auch, oder?
Wohl
wir
auch,
sind
ne?
unten auch gleich eine kleine Sonderausstellung reingestolpert. Ja. Das war quasi der erste Raum.
Genau.
Aber auch im ersten OG und ganz oben war dann nur noch Dauerausstellung.
Genau, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, also so eine dezidierte Wegeführung, da musst du dich jetzt lang bewegen, gibt es eigentlich gar nicht. Das wird eigentlich relativ frei, einem freigestellt sozusagen. Wir sind direkt in die Sonderausstellung reingestellt.
Das ist positiv formuliert, ne? Positiv formuliert ist, es wird einem freigestellt. Man kann das erkunden.
Ja.
Das kann man machen. Man kann auch negativ formulieren. Die nehmen dich halt nicht an der Hand, sondern musst halt schon gucken, dass du irgendwie allein zurechtkommst.
Mich musste Matthias an der Hand nehmen, verbal, weil ich hätte mich zweimal verlaufen in einem wohlgemerkt Rundgang.
Ja.
Kein Qualifikationsmerkmal.
Ich war mir da aber auch nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Also Matthias hat, glaube ich, der hat einfach so viel der ist in schon so vielen Museen der Welt gewesen, dass er sich 1A einfach auskennt.
Ich habe einen Kompass gefrühstückt einfach.
Ja.
Naja, du guckst vielleicht manchmal so YouTube-Videos und memorierst das schon vor, so quasi, Mentalkünstler.
Ich habe wahrscheinlich einfach tatsächlich so Magnetzeug im Kopf, wie so eine Taube oder sowas.
Kommst immer wieder zurück.
Ja. Ich könnte mich irgendwo in einem Museum aussetzen, ich bin zurück.
Matthias, the Boomerang.
Genau, da sind wir erstmal in eine Sonderausstellung gestolpert von dem Lovis Corinth.
Love is all we need, ja.
Die sich aber vor allen Dingen mit der Provenienz seiner Werke irgendwie beschäftigt. Da habe ich schon wieder so das gefunden, was ich irgendwie immer in diesen Museen vom Preußischen Kulturbesitz oder von staatlichen Museen, so dieses ja, da beschäftigen wir uns jetzt mal mit Provenienz. Ich möchte jetzt nicht, also ich finde Provenienzforschung mega. Ich bin der größte Fan von Provenienzforschung, aber ich denke mir immer so, ist das irgendwie das, was die Besucherinnen und Besucher so vordergründig interessiert? Nee. Ne? Also man kann das, glaube ich, thematisieren. Aber dort ist es halt einfach nur die Provenienz. Also ich hatte mich für ein Bild sehr interessiert, das hieß Mutterliebe.
Jörg.
Nein, und das war wirklich so, ich habe mich wirklich gefragt, was hat es jetzt damit auf sich? Man sah einen nackten Jungen und eine Mutter, die ihn irgendwie so hielt, so, und die bei der Mutter, die war aber auch schon so ein bisschen so lasziv gemalt, so, und ich dachte mir so, ey, okay, was geht denn da in dem Bild? Ich lese mir den Text dazu durch und dann geht es dann nur um Provenienz. Und das fand ich so ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil ich hätte so wirklich gern erfahren, wie dieses Bild gedeutet wird auch.
Eine Freudsche
Analyse. Genau, was da drin steckt, das fand ich so spannend. Aber dann habe ich nur gefunden, wo das Bild halt sich immer die ganze Zeit rumgetrieben hat, quasi.
Ich finde ja Provenienzforschung auch total spannend. Aber man kann es natürlich auch anders aufmachen. Da war es jetzt sehr, sehr textlastig in der Alten Nationalgalerie, auch mit Flachware, die einen dann doch nicht so als erster Raum sofort catcht.
Ja.
Ich war vor Jahren in Frankfurt, müsste mich jetzt erinnern, in welchem Museum, aber ich schieße mal los, ich glaube, es war im Städel. Die hatten eine Sonderausstellung zur Provenienzforschung und die haben es geschafft, das Ganze als True Crime aufzuziehen mit einem großartigen Podcast. Hatten gute Sprecher und Sprecherinnen, große Stimmen, die man irgendwie kennt aus.
War das Finding Mango?
Genau.
Ja, das ist mega geil.
Das war so genial. Und ich meine, ist die Frage, will man so NS-Raubgut in dem Kontext ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in Spektakel umformen, ist das dem Thema angemessen, aber es zieht einen halt einfach mehr rein. Du bist mit in dieser Suche, wo kam das her, wo geht das hin, wer hat es denn? Es fand ich super.
Was mich halt da immer stört, ich habe da manchmal das Gefühl, da hat halt irgend so ein Museumsmitarbeiter hat in so einem im Zeitfeuilleton gelesen, Fragen an die Herkunft der Gemälde in der alten Nationalgalerie. Sie müssen sich dem stellen. Und dann sagen die, dann kommt dieser Museumsreflex, dann lasst uns eine Sonderausstellung dazu machen. Anstatt halt einfach gescheite Provenienzforschung zu machen und klar die Ergebnisse auch irgendwie zu publizieren.
Ja.
Aber nicht alles muss eine Sonderausstellung sein. Ausstellungen sind nicht die Antwort auf alle Museumsfragen.
Ja, ja.
Und vor allem nicht, wenn sie nicht so cool sind dann. Mhm.
Das nächste Phänomen, was wir da, glaube ich, auf der Etage auch angetroffen hatten, das war, glaube ich, dann ein Stückchen weiter, ne, war so ein Aufkleber auf manchen Gemäldebeschreibungen oder Objekttexten quasi, nämlich Fair Share.
Auf den Bildern waren die, glaube ich. Ne?
Ja, hatte immer diese Spookies auf den Bildern. Fair Share hießen die und sie sollten darauf hinweisen auf Malerinnen. Ne? Also bei allen Gemälden von Malerinnen klebten diese Aufkleber auf den Objektschildern. Aber mehr konnte man dann auch nicht erfahren. Ne? Also da war jetzt irgendwie kein QR-Code drauf oder irgendwie was.
Die waren auch so ein bisschen lieblos aufgeklebt. Also beim ersten dachte man ein bisschen so, das ist jetzt irgendwie, hat jemand beim Feiern einen Sticker bekommen und hat den jetzt da doch mal als irgendwie Überbleibsel und Souvenir draufgebappt. Und dann wurde es irgendwie so klar, okay, dahinter steckt was. Was der Fair Share ist, würde mich ja total interessieren. Was ist denn der sogenannte faire Anteil von Frauen gegenüber Männern?
Ja, das wird also auch nicht thematisiert irgendwo, ne?
Und man bleibt natürlich gut. Ich meine, das ist historisch sowieso schwierig, aber man bleibt natürlich auch in dieser Binarität irgendwie so, Mann, Frau. Mhm. Und es hat aber auch die Frage, wenn man jetzt in die Sammlung gucken würde, wie viel wurde denn gesammelt jeweils von Männern, von Frauen?
Genau, das schlüsselt sich nirgendwo auf. Vielleicht haben wir es auch irgendwie übersehen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Stelle, wo darüber Auskunft gegeben wird. Ne? Aber das lohnt sich vielleicht nochmal nachzuforschen.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja? Da steht irgendwie Fair Share drauf. Was ist die Aussage jetzt? Guckt mal, hier sind doch Bilder von Frauen. Oder guckt mal, hier sind nur so wenig Bilder von Frauen. Oder keine Ahnung. Hey, schaut mal, wir machen doch aufmerksam auf Frauen. Oder also ich habe keine Ahnung, was die Aussage da ist.
Total, man könnte ja auch sagen, konsequent. Absolut, das wollte ich gerade sagen. Es war pink und man könnte ja auch konsequent sagen, okay, Fair Share machen wir 50-50 und wenn wir den Platz nicht haben, dann machen wir halt Lücken und nehmen da Bilder runter von Männern und da müsste dann was von der Frau hängen, was wir nicht haben oder so.
Aber doch nicht auf der Museumsinsel.
Oh Gott, schon die ersten revolutionären Ideen im ersten Podcast. Ich darf bald nicht mehr mitmachen.
Nein, du bist in guter Gesellschaft.
Ich kann auch gar nicht sagen, habt ihr die jetzt ihr habt eure Sammlung erweitert oder was auch immer und hängt die Sachen da jetzt hin? Oder ist das halt, die hingen halt schon immer da und jetzt haben sie halt so ein Babball noch dran?
Ein Babball.
Ein Babball.
Gute Frage, aber da habe ich gleich einen Filmtipp, den können wir auch in die Shownotes packen. Aber ich glaube, man kann in Deutschland leider nicht streamen und zwar bin ich da über Museumsmagazin, also auf legalem Wege kann man den in Deutschland nicht streamen, durch ein Museumsmagazin darauf aufmerksam geworden.
Ah ja, welches?
E-Mark heißt das, nicht das Magazin des Deutschen Technikmuseums.
E-Mag. Das klingt wie so ein Digitalo-Computermagazin aus den 2000ern.
Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Es ist irgendwie so ein Verbund aus verschiedenen Häusern und es geht auch irgendwie ums Verleihen von Awards für bestimmte Museen, aber die geben eben auch so ein kleines Magazin raus, wo Häuser aus diesem Verbund ihre Arbeit zeigen und vor allem im Bereich Inklusion, Partizipation etc. Mhm. Und was da besprochen wurde an einer Stelle ist das Amsterdamer Museum für moderne Kunst, zeitgenössische Kunst, das Stedelijk Museum und die haben einen Change-Prozess hingelegt und haben den 2023 filmisch dokumentiert. Mhm. Der Film heißt White Balls on Walls und im Trailer sieht man schon, dass es genau diese Debatten gibt. Da gibt es zum Beispiel, man hört eine Frau, die im Depot steht und sagt, wir haben hier Bilder, Gemälde von Frauen, aber die haben wir nicht mal irgendwie in unserem Naja, in unserem Verzeichnis. Mhm. Die sind überhaupt nicht katalogisiert. Mhm. Und das finde ich total spannend.
Nicht existent. Damit.
Genau, und den will ich mir total gerne mal anschauen, um zu gucken, klar ist jetzt auch dieser Blick Kunstmuseum, aber wie machen die das eigentlich? Da geht es viel um Quoten, da geht es viel um die Frage, wie können wir das eigentlich schaffen? Mhm. Und gibt aber auch beide Blickwinkel drauf. Also echt, hoffentlich good watch.
Diese ganze Quotendebatte dann nochmal ins Museum zu packen, kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen. Ja, die hängt nur da, weil die muss halt wegen der Quote hängen. Das Bild ist kacke, aber die muss halt da jetzt hängen.
Oh.
Ja, das höre ich schon.
Ja, oder halt Lücken, ne?
Lücken, ja.
Ja, spannend. Ja. Aber lasst uns mal nachschauen, ja, was es mit dem Fair Share auf sich hat.
Städelik-Museum, das Städel-Museum von Amsterdam.
Ja, genau. Macht auch wieder Sinn, weil es neben dem Van Gogh-Museum ist. Vielleicht haben die den einfach rübergeholt.
Ja.
Ja, das aber ist wie geht's denn weiter?
Gucken wir,
was hängt denn da eigentlich noch so? Also wir haben jetzt Jovis Lorint, haben wir gesehen.
Warte mal, eine weitere Sonderausstellung war ja, und das war glaube ich im zweiten Stock dann, ne? Das war die von dem Sammlerpaar Scharf.
Ja, das kam auch. Unten waren ja ganz
Matthias
viel,
will erst was
unten war ganz viel, also wir, ach so, wir arbeiten uns ja so.
Ach so, du willst wieder,
ja da war ganz viel,
vor,
ganz viel Menzel, wie heißt der?
Adolf.
Machen wir es am besten so, wie es für Matthias am leichtesten ist.
er hat diese mentale Karte im Kopf.
Das ist auch richtig.
So Mentalkünstler gehen Raum für Raum ab, legen da gedanklich was ab.
Das ist auch so eine antike rhetorische, ja. Rhetorikstrategie, sich alles vorzustellen, als wäre man in einem Haus.
Ja.
Ja, egal. Aber
Adolf Menzel, ganz viel Zeug. Da waren schöne Sachen dabei. Lustigerweise haben uns die Sachen gefallen, wo wir dachten, die sind noch gar nicht fertig.
Das stimmt.
Also Adolf Menzel, muss ich sagen, da hat mir auf jeden Fall dieses große Industriebild sehr gut gefallen. Da bin ich eigentlich sind wir tagtäglich mit irgendwie auch. Nein, wenn ich mit den Fingern schnipse, habt ihr das wieder alles vergessen. aber das hat mir sehr gut gefallen, dieser Einblick in diese Fabrik, diese Industrialisierungsszenerie. Aber stimmt, der hatte einige Bilder, die unfertig waren, wo irgendwie Personengruppen nicht ausgemalt waren, wo nur so Silhouetten waren.
Das fragt man sich, ne? Also wir standen da davor, ich weiß, es gab so ein Gemälde, Kirchenraum, Blick auf den Altar. Und der Altar war, ich hätte gedacht, komplett in Weihrauch verhüllt,
ja,
schön. Und Jörg sagt, nein, ich glaube, das ist noch nicht fertig, das wird noch ausgearbeitet. Und da kommen wir so ein bisschen zu einem, wie ich finde, Problem, weil man erfährt überall, von wem ist das und von wann ist das und im besten Fall, wie heißt das, aber um was geht's denn da eigentlich?
Mhm.
So, also ist das so Absicht, ist das nicht? Oder spätestens dann, wenn auch so antike Sachen, kirchliche Sachen, selbst bei industriellen Sachen, so was weiß ich, Blick in irgendeine Eisenhütte, I don't know.
Ja.
Man kann sich das über den Titel irgendwie erschließen, aber warum das in der Zeit wichtig ist, warum das aufkommt. Bilder von Toulouse-Lautrec haben wir gesehen, auch da unten irgendwie mit Moulin Rouge und so, super cool. Erzählt dir keiner was, ob das was Neues ist, was Außergewöhnliches, ob das was, I don't know.
Na, also Matthias, das weiß man doch als Kunstkennerin. Also nein, aber das ist tatsächlich genau der Habitus, der da irgendwie so vorausgesetzt wird. So dieses, ich kenne doch meinen Kunstkatalog, meinen Kunstkanon und kann mir das erschließen. Und es fehlt total, genau, diese Hilfsmittel zur Einordnung. Es gab Raumtexte, die sehr lang, sehr, sehr dicht waren. Da gab es
sehr hochgehangen auch.
Ja.
Der erste komplette Lovis Corinth-Raum war ein großer Text eigentlich.
Wir mussten uns durch Textbahnen kämpfen, um den Rest zu sehen.
Oder
nein,
halt geschickt dran vorbeilaufen.
Durch Textwüsten schleppen.
Ja.
Aber das stimmt schon, also das fehlt. Gleichzeitig, ich fand das aus einer anderen Perspektive auch total spannend in diesen Menzelräumen, eben diese, ob es jetzt fertigen oder nicht fertigen Bilder waren, einfach mal die Technik dahinter zu sehen und da mehr zu erfahren, wie hat denn dieser Maler gearbeitet? Und das sieht man ja sonst meistens nicht. Du hast das fertige Bild, stehst davor und kannst dich damit auseinandersetzen. Mhm.
Aber darüber haben wir auch gesprochen. Also die liebe Judith ist ja auch künstlerisch schaffend tätig. So. Und da war nämlich genau die Frage, hat man dann vielleicht einen anderen Blick, einen anderen Zugang darauf, der über gefällt mir oder gefällt mir nicht irgendwie drüber hinausgeht?
Absolut. Ich meine, da kann ich euch eine schöne Anekdote erzählen.
Please, shoot.
Ich war vor einigen Jahren mit meinem Vater, der war hier zu Besuch in Berlin, in der Alten Nationalgalerie. Das hatte er sich ausgesucht. Und mein Vater ist Ingenieur, Zeit seines Lebens gewesen, aber leidenschaftlicher Maler und auch sehr, sehr guter Maler. Vor allem in Öl, früher auch verschiedene Techniken. Und befasst sich vor allem mit der altmeisterlichen Technik, die er auch mir so ein bisschen beigebracht hat. Und ich konnte die nochmal vertiefen im Sommer. Und da geht es darum, dass es beim Bildaufbau genau verschiedene Schichten gibt. Und man beginnt eben mit einer sogenannten Untermalung, auf die dann wiederum Schatten gelegt werden. Dann gibt es eine Weißhöhung. Wird jetzt alles sehr technisch, aber letztendlich legt man Schicht über Schicht über Schicht und hat zum Schluss das fertige Bild, das bestenfalls Tiefe hat, Tiefenwirkung und irgendwie diese Lebendigkeit ausstrahlt. Und als ich mit meinem Vater im Museum war, war ich irgendwie schneller als er und war schon ein paar Räumen weiter und auf einmal höre ich dieses fast S-Bahn-artige und denke mir so, oh mein Gott. Und komme zurück und sehe meinen Vater so mit 3 Zentimetern der Nasenspitze vorm Gemälde und ich so, Papa, das bist du, hier ist der Alarm an. Ja, aber ich will doch sehen, wie die Untermalung war. Man würde meinen, er hat es sich gemerkt, nein, es ist noch 3-mal passiert während unseres Besuchs, dass mein Dad den Alarm ausgelöst hat. Also ach, Grüße lustig, gehen raus, Papa. Danke.
Ich meine, gut, du bist ja in guter Gesellschaft. Es ist nicht so, dass das heute nicht passiert wäre.
Ich weiß nicht, wem das heute passiert sein könnte, aber aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, wenn man selber malt, guckt man da nochmal anders hin und deswegen ist es natürlich spannend zu sehen, ein Adolf Menzel, der irgendwie einen Innenraum einer Kirche malt, hat darunter halt auch linealartig gezogene Linien, die total schematisch sind. Und dann hast du aber oben eine Ecke, die er dann schon mit Öl ausgefüllt hat und du merkst, ah, da wird es irgendwie lebendig, während es darunter total steril ist.
Und das ist eigentlich, das wünschte man sich eigentlich mehr. Ne? Mhm. Also das, ich weiß gar nicht, vielleicht, keine Ahnung, ist es auch eine Frage der Sammlung, wenn man vielleicht nicht so viele unfertige Bilder von Malerinnen und Malern irgendwie hat. Aber sowas wünschte ich mir mehr, dass auch Bilder manchmal so dekonstruiert sind oder dass man unter die Motorhaube in Anführungszeichen irgendwie schauen kann.
Ein Röntgenblick.
Ich wünsche mir immer so ein bisschen, dass man ein bisschen an die Hand genommen wird. Mhm. Das kann natürlich so einen Eindruck haben wie, du bist zu doof, wir erklären es dir jetzt, aber ich denke, ich muss immer an, mein liebstes Beispiel ist die Tate Modern. Natürlich ist es eine andere Art von Kunst, so, aber die haben eine Dauerausstellung. Und die erklärt dir in den ersten Räumen, wie du dich Kunst nähern kannst.
Super schön.
Also welche, guck mal, achte mal auf die Farben. Was benutzt der da? Was weiß ich, achte aufs Motiv, achte auf dies, achte auf jenes. Und das deklinieren die dann so ein bisschen durch. Du kriegst immer einen neuen Zugang dazu erklärt. Und das ist ja dann ein Skill, den du da entwickelst, der sich dann übertragen lässt auf jede Kunstausstellung, in die ich gehe. Und das ist halt, und das passiert hier halt gar nicht. Also du kommst so rein, die sagen dir auch nicht mal, hier kommt, wie in diesem Haus stellen wir Kunst aus folgendem Zeitraum aus. Der Zeitraum ist geprägt durch das und das. Achte mal auf die Themen, die tauchen da wieder auf. Das passiert gar nicht. Du stolperst einfach rein.
Es gibt die klassischen B-Texte und A-Texte, ne? Die man lesen kann. Aber ich würde dir auch zustimmen. Also ich meine, gerade in der Tate, vielleicht ist es auch irgendwie ein Ding irgendwie in England generell, man hat halt auch einfach irgendwie viel mehr Leute, die man da irgendwie fragen kann, die auch selbst da sind, dass man sie fragt und die mit einem in Kontakt dazu treten. Also ich erinnere mich jetzt auch noch, gerade wo du es sagst, an meinen letzten Besuch in der Tate Modern. Da war dann direkt irgendwie so eine ältere Frau, die uns da irgendwie so in Empfang nahm und meinte so, ja, wo wollt ihr denn hin und was interessiert euch und so blablabla. Und so war das irgendwie an manchen Stellen in der Ausstellung auch so, dass man eigentlich so, man guckte irgendwie so rum und mehr oder weniger kam dann direkt irgendwie jemand auf einen zu. Ne? Das gibt's alles in der alten Nationalgalerie nicht. Und was ich noch sagen wollte, vielleicht da standen wir schon öfter auch sozusagen vor oder hatten halt den gleichen Lösungsan oder die gleiche Frage. Also vielleicht hätten wir einfach auch den Audioguide irgendwie mal in Anspruch nehmen müssen oder klar. So. Ne, da wäre sicherlich auch einiges gewesen. Also einige Piktogramme habe ich da gesehen, wo man bestimmt auch irgendwie was erzählt wird. Aber es ist trotzdem alles irgendwie so komisch ausgelagert auf irgendwie so ein Medium.
Ja, und also auch da wieder, wie ich vorhin sagte, eine Sonderausstellung ist nicht die Antwort auf alles. Gleiches gilt halt für einen Audioguide. Also zu sagen, ja, wir haben halt nur die Bilder an der Wand, aber es gibt ja den Audioguide. Ja, aber der Audioguide, da laufe ich halt mit so Kopfhörern durch die Ausstellung und das, was wir drei jetzt dann irgendwie gemacht haben, uns dann einfach über die Dinge zu unterhalten, die uns da gefallen haben oder nicht gefallen haben, die uns aufgefallen sind. Oder komm mal her, guck mal da. Wenn ich einen Audioguide drauf gehabt hätte, hätte ich gesagt, nee, lass mich mal, ich will das noch zu Ende hören. Super ätzend. So.
Das ist eine total verindividualisierende Erfahrung sozusagen. Aber das ist ja schon auch das Spannende, weil es ja so eine grundmuseale Debatte in dem Moment, wo ich das erkläre, eben wird das zugänglich. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, aber war es eben natürlich ganz, ganz lange Zeit, historisch gesehen, auch nicht. Es war ja ein Distinktionsmerkmal. Wer kann sich jetzt diese Kunst nähern? Wer kann sie entschlüsseln? Wer hat eben dieses Vorwissen? Und ja, und wer eben nicht? Und das ist natürlich eine Frage.
Distinktionsmerkmal auf der einen Seite, gleichzeitig gerade bei den Themen, die in den Bildern ja teilweise behandelt werden, haben wir diese Skills ja gar nicht mehr. Also so wie du im Mittelalter oder so bist, du irgendwie früh Neuzeit bist du irgendwie in die Kirche gegangen und da hängen halt diese ganzen Heiligenbilder und die Leute wussten sofort, das ist der Heilige, das ist der. Die haben ja eben lustigerweise genau diese textliche Erklärung ja nicht gebraucht und wir sind halt an einem Punkt, wo es genau umgekehrt ist. Wir gucken uns die Bilder an, sagen
ich nicht.
Ja, okay, gut, du bist halt auch bibelfest, ja. So,
nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Genau, das ist doch Covis Jorint.
Ja, heißt Florian. Aber was ich noch sagen wollte, ganz kurz, weil du das so runtergespielt hast gerade und gesagt hast, Judith, du malst, deswegen guckst du da anders drauf. Ich kann nur, aber auch so dieses, du hast gesagt, du bist eingestiegen mit, ich kann halt nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wann haben wir denn gelernt, dass das nicht reicht? Und das ist, finde ich, so schade, weil eigentlich kann das die Baseline sein, irgendwo hinzugehen und den Anspruch darf man auch haben, zu sagen, hey, das zieht mich an, weil es mir gefällt. Das ist weder irgendwie profan, noch einfach, noch naiv, sondern einfach zu sagen, hey, finde ich schön.
Das meine ich nämlich gerade, also mit dem, ich kann das. Also ich kann das, weil ich bin abgeschnitten von diesem Wissen des Mittelalters, von dem du gerade, ne, wir kennen unsere Pappenheimer beziehungsweise Heiligen, ich kenne das alles gar nicht, ich stehe überhaupt nicht irgendwie in dem Diskurs drin, ich weiß nicht über die ganzen unterschiedlichen Segmente der Kunstgeschichte irgendwie Bescheid, aber ich kann da irgendwie durchgehen und quasi wie so ein Flipper irgendwie einfach an die Bilder geraten, die mich irgendwie anziehen. So, weil, weiß ich nicht, weil sie mir einfach gefallen, weil ich da gerne reinschaue und mir das anschaue.
Ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, das ist tatsächlich so, die Basic ist auch den Leuten das Vertrauen zu geben, die Entscheidung treffen zu können, es gefällt mir, es gefällt mir nicht, und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich es mir auch nicht angucken, ich muss es mir nicht erzwingen. Aber der nächste Schritt ist ja dann, den Leuten sagen, und warum gefällt es dir eigentlich? Und dann fängst du an zu reflektieren, ich mag die Farbe, ich mag das Format, ich mag die Maltechnik, ich mag dies und das. Und da den Leuten so ein bisschen, wenn du Wein trinkst, so. Ja, du kannst auch sagen, Wein schmeckt mir nicht, fair enough, also niemand muss sich überhaupt die Kunst anschauen. Du kannst aber auch sagen, der schmeckt mir oder der schmeckt mir weniger. Und der nächste Schritt wird sagen, warum denn eigentlich?
Das ist zumindest als Angebot, diese Frage zu stellen. Ne? Und jetzt nicht als, jetzt kommen wir mal hier hin und jetzt sprechen wir mal darüber.
Das muss nicht so didaktisch werden.
Nee, aber es hat was total Demokratisierendes. Und ich finde das schön, weil das die Lebenswelt auch ernst nimmt von Menschen. Also mir ging es zum Beispiel so, ich springe mal mit euch in den dritten Stock. Da hatten wir einmal nach oben gebeamt. Da ging es um die Romantik. Und das heißt, auf den Bildern sind Burgen zu sehen, auf den Bildern sind total pittoreske Landschaften zu sehen, Regenbogen, tolle Mondszenen.
Licht, das durch die Blätter des Waldes.
Genau, gotisch überzeichnete, detailreiche Kathedralen von Schinkel. Und weiter vorne war es aber so ein bisschen mehr, also mir ging es so, hat es für mich so Assoziationen geweckt von so Märchenerzählungen. Sind wir wieder bei den Grimms und das waren so Darstellungen von so Burgherren.
Die auch porträtiert waren, ne?
Ja, genau. Ja, und warum kann das nicht einfach eine Assoziation sein, die legitim ist und zu sagen, okay, dann steigen wir darüber ein. Welche Märchen hast du als Kind gelesen und dann kannst du dich dem nähern.
Ich fand das so lustig, weil genau, da war so eine super, wie ich fand, super geile Ritterburg, ja. Und Judith so, ja, morgen nicht.
Genauso rede ich.
Ja, genau, so den ganzen Tag. Und ich so, das ist voll cool. Und ich dachte, meine Vorstellung war so, der sitzt so da, der Künstler, ich weiß nicht, wer das war, und spielt so mit seiner Playmobilburg und denkt sich dann so, hier kommt noch der Ritter und da kommt der schwarze Ritter und alles. Und jetzt male ich die allerbeste Ritterburg, die ich mir vorstellen kann. Und das kommt bei raus. Und das hat mich total abgeholt. Ich fand's mega.
Ja, oder deine Assoziation bei der Ansicht, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, sonst müsst ihr das rausschneiden, aber deine Assoziation bei der Ansicht auf Florenz, zu sagen, hey, bei Assassin's Creed bin ich im Videospiel schon durch diverse Städte Europas gerannt.
Du erzähltest so ganz distinguiert. Ja, als ich in Florenz durch die Kuppel des Florenzer Doms, bla bla bla. Und ich so, da bin ich bei Assassin's Creed schon oben drauf rumgekraxelt.
Ja, aber das ist, ja, es ist halt so schön, weil genau das soll möglich sein, finde ich. Das macht doch Kunst eigentlich aus.
Ja, aber das haben wir uns alles selbst mitgebracht in dem Moment. Ne? Mhm. Aber ganz, bevor wir gleich in den zweiten Stock mit der Highlight-Ausstellung.
Wir waren jetzt schon im dritten Stock.
Genau. Interessant war.
Highlight-Ausstellung?
Naja, die The Scharf.
Ach so, Scharf. Ah, ja, der Scharf.
Aber also unten, erster Stock,
ja.
Ziemlich voll. Du hast, und damit ihr euch diese Räume noch ein bisschen vorstellen könnt, es gibt meistens so zwei größere Mittelräume und außenrum so ein Rundumgang, wo man auch komplett verliert, wo man gerade ist eigentlich. Mhm. Und diese Räume außenrum sind überraschend klein.
Ja.
Und ich finde, man merkt das, ich habe das vorhin schon bei dem Foyer und so schon angesprochen, man merkt es diesem Gebäude an, das ist nicht für die Masse dieser Leute gedacht. Und heute war so ein normaler Tag, sagte der eine Wachmann auch irgendwie. Ich fand es teilweise schon ziemlich eng, so dass ich auch Räume in diesem Umlauf übersprungen habe, weil ich dachte, das ist mir zu eng. Und spätestens, ja, finde ich, wenn man unten auf die Toiletten geht und so, auch dann denkt man sich so, das ist alles unterdimensioniert, das hält sich nicht mehr aus.
Wie waren die Toiletten eigentlich?
Okay.
Wahrscheinlich wie immer, es gibt ja so einen Mythos, man denkt ja oft, Frauentoiletten sind irgendwie, warum auch immer, sauberer und aufgeräumter als Herrentoiletten.
Ich, keine Erwartung.
Ich habe da schon mehrfach irgendwie unrepräsentative Umfragen gestartet. Also die Damentoiletten waren super chaotisch, dreckig und...
Ich glaube aber, die sind so sauber, wie sie sauber sein können, ja, bei den paar Toiletten, die sie da drin haben, für die Masse an Leuten, die da reingehen. Ich glaube, da kannst du den ganzen Tag wischen da drin wahrscheinlich.
So viel zum Museum Bug Toilettentest. Wir springen jetzt wieder von den Toiletten ins zweite Obergeschoss.
Die Toiletten sind einfach nur der Spiegel einfach der Enge dieses Hauses. Und der Witz,
Spiegel der Gesellschaft.
Dritter Stock, ne? Wir haben jetzt auch gerade, müssen wir auch nochmal droppen hier, The Kasper, The David, The Friedrich. Ja, Kasper. Alles da oben. Da steht ein Mönch am Meer und so. Ganz schöne Sachen. Mhm. Aber im EG oder im ersten Stock richtig voll, ziemlich eng. Und da oben kein Mensch.
Weil du vorhin die Räume noch angesprochen hast, ganz kurz, das haben wir natürlich ja auch vor Ort festgestellt. Es ist ja natürlich irgendwie, wer schon dabei weiß, es ist ja kein White Cube. Es sind ja keine weißen Wände an einem Kasten, wo diese Gemälde hängen, sondern das Haus an sich, also wir haben uns auch verirrt in die Geschichte des Ortes. Da gibt es eine kleine Nische, die so ein bisschen historisch zurückschaut auf den Bau. Sehr cool. Die Wände roh und unverputzt, aber alle anderen Räume haben tapezierte Wände, Gold verziert, die Durchgänge sind irgendwie ausgestaltet. Also das Haus für sich selbst spricht ja auch schon für sich sozusagen.
Über die Beleuchtung kann man streiten. Es gibt Räume, die sind sehr schön beleuchtet, finde ich sehr angenehm. Und dann gibt es andere Räume, gerade unten auch bei im ersten Stock, die so irgendwie düster und also nicht düster im Sinne von dunkel, sondern eher komisch ausgeleuchtet. Und das Licht, was an die Decke geht, hat aber so ein Weißton. Das fand ich irgendwie nicht angenehm.
Genau, und so sind auch Gemälde irgendwie gut oder auch mal schlechter ausgeleuchtet. Ich hatte immer so den Eindruck, also mir hat das irgendwie sehr gut gefallen mit diesen kleinen, kleineren Kammern und so. Klar, da kommt man wahrscheinlich in Schwierigkeiten, wenn noch mehr Menschen dort durchgeschleust werden. Aber ich fand das zum Beispiel, da waren wir ja auch schon im Vergleich zu der Gemäldegalerie beispielsweise, irgendwie angenehmer, weil man so immer durch so ein klar begrenztes Set an einer Auswahl von Bildern so durchgelotst wurde. Man geht durch einen kleinen Raum und in dem kleinen Raum sind 5, 6 Bilder irgendwie drin. Das fand ich irgendwie so ganz schön. Und irgendwie so erster und zweiter Stock, ich fand das auch angenehm von der Architektur, sag ich jetzt mal, oder von der Ausgestaltung der Räume, der dritte Stock, der, als wir da, wenn ihr euch erinnert, als wir im Treppenhaus da irgendwie ankamen, der war irgendwie dann nochmal so komplett anders. Der war fast schon irgendwie so, naja, barock kann man nicht sagen,
sakral.
Aber. Was, wie?
Sakral.
Ja, genau, sakral. Also da war so eine komplett andere Stimmung und da habe ich mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen abgestoßen gefühlt. So viel vielleicht zu meinen Gefühlen, was die Innenarchitektur anbelangt.
Und wie fühlst du dich so, wenn du an die alte Nationalgalerie denkst? Nee, aber was du jetzt auch gerade gesagt hast, Jörg, du oder auch Matthias und ich sogar, wir sprechen nur von den Gemälden, da gab es natürlich auch total viele Skulpturen. Zwischen Reihen gab es ganze Räume voll mit Skulpturen, mit Büsten. Es gab teilweise oben war irgendwie Rodins Denker irgendwie. Ja. Es gab auch was der Kubismusabteilung, was ziemlich modern wirkte. Also es ist schon auch so multimedial, oder wie würde man sagen. Aber ist auch ja, so geil, es geht so ein bisschen runter.
Aber nur so 19. Jahrhundert multimedial.
Genau. Bis auf die eine Iron, also irgendeine eiserne Skulptur in diesem kurzen Teilbereich also, zur zeitgenössischen Kunst, der ist vollkommen rausgefallen.
Wo so die Picassos
ist.
Und so stand, hingen.
Nee,
ne?
Wo Katzenbilder waren, spacige Katzenbilder.
Ja, das war die Sonderausstellung. Ja.
Das gehörte zu dieser Sonderkollektion.
Da kommen wir gleich. Ein Satz noch, weil du gerade Rodin angesprochen hast. Mhm. Der ist ja dieser der Denker. Ein kleiner Abguss des Denkers steht da wirklich.
Kannst du es mal gerade nachmachen?
Ja, warte.
Ja, genau. Ja.
Ja. So, und da kamen wir so rein und der Reflex war bei uns allen so, ach, guck mal, schon wieder der Denker. Das ist die Frankfurter Küche der Metallabgüsse. So. Und auf jeden Fall, und dann wieder dann so, wie viele gibt es davon eigentlich? Wo stehen die denn eigentlich? Warum gibt es die in verschiedenen Größen? 1000 Fragen,
die nicht erklärt werden.
Keine Möglichkeit, irgendeine Antwort. Das ist eher so, ja, du musst schon wissen, dass das der Denker ist. Wie, du weißt das nicht?
Halt so ein kleines Messingschildchen
die
dran.
Die verraten
das
dir
ne?
nichts. Ja? Nichts.
Die haben Geheimnisse.
Was macht der Rodin? Was hat der noch so gemacht? Warum gibt es da so viele von? Da könntest du Geschichten ohne Ende erzählen. Und auch da wieder, das muss nicht in einer Sonderausstellung über Rodin passieren.
Ja.
So.
Das kann einfach, ja, das kann dort vor Ort sein. Und ich meine, das war ja auch so, die hatten da diesen Denker und dann hatten sie noch eine kleine Skulptur von Camille Claudel, die sogenannte Muse Rodins, von der man aber inzwischen weiß, dass sie ganz, ganz viele seiner Werke entweder selbst geschaffen hat oder die Vorarbeit geleistet hat. Mhm. Eine ganz tragische Frau tatsächlich, wenn man sich ihre Biografie mal anguckt. Wurde auch in einer Sonderausstellung, da sind wir wieder, in der Alten Nationalgalerie besprochen, vor ein paar Jahren. Aber auch da, warum, man hat die zwar im Dialog, aber man setzt voraus, dass man den Bezug herstellen kann.
Ich habe eine These. Ich habe meine, das wird mich
die
doch sehen.
These.
Die These des Tages. Ist halt, ich glaube, das ist bei vielen Kunstmuseen so. Die zeigen halt die Kunst, weil sie halt, oder ein Bild oder eine Statue, was auch immer, weil sie die halt zeigen wollen und die zeigen die nicht, weil die für mehr steht. Also die zeigen nicht den Denker von Rodin, weil das für das, was ich manufakturelle Herstellen von Kunst oder die steht auch nicht für die irgendwie Metallgussverarbeitung. Es steht nicht für die Auseinandersetzung zwischen der Muse und dem Künstler oder was auch immer, sondern es steht einfach nur dafür da, dass halt Rodins Denker da steht.
Die Kunst an sich sozusagen.
Genau. Es geht immer nur um das, was da an der Wand hängt, nicht das, was damit verbunden ist. Die ganze Frage, wo diese Bilder ursprünglich mal gehangen haben, für wen die gemalt worden sind, wie die Lebenswelt der KünstlerInnen war, das spielt also überhaupt keine Rolle. Es geht nur um das Objekt und das, es gibt, ich habe in meiner Recherche im Vorfeld, die ungefähr 10 Minuten gedauert
was?
Hat.
Du hast recherchiert?
Ja. Ich habe bei YouTube eingegeben, Alte Nationalgalerie. Und da kam ein Video, das auch schon ein paar Jährchen drauf hat, aber immer noch ganz nett. Das geht 3 Minuten und da wird ein bisschen was erklärt über das Gebäude. Und dann kommen so, das Gebäude ist errichtet worden, um eben Zugang zu dieser Kunst zu ermöglichen. Damit man die, im Endeffekt könnte man sagen, man hat dann Wände hingebaut, damit man Dinge dranhängen kann. Und damit man, und das ist das ganze Gebäude, das ist für den Genuss bestimmt.
Ja.
Und das merkt man heute noch.
Ja, habt ihr genossen.
Mir war ein bisschen kalt.
Gehen wir doch mal in die Sonderausstellung, die Gersten. Mhm. Quatsch, Gerstenberg will ich schon sagen.
Scharf Gerstenberg.
Also nur Scharf in dem Fall.
Aber es waren,
auf der anderen Wand stand Gerstenberg, da habt ihr nur nicht gelesen. Da seid ihr wieder an
also
den Texten
draußen,
vorbei.
Also auf dem Flyer steht The Scharf Collection.
Das stimmt natürlich, aber es hat auf jeden Fall auch...
Du meinst aber, das Haus Scharf Gerstenberg gibt es ja auch noch, ne?
Das gibt es auch noch in Charlottenburg, aber es stand tatsächlich auf den Plakaten, stand auch noch... Gerstenberg.
Ja,
okay.
Wir sind ja nicht unser Ausstellungspodcast. Wir gehen gerne in Dauerausstellung rein.
Wir sehen also eben, die 10 Minuten Recherche haben nicht gereicht, um rauszufinden, welche Sachen.
Da gab es kein Video bei YouTube.
Genau, aber konntet ihr die auch genießen?
Ja.
Die war ja sehr vielgestaltig, ne? Und das war vor allen Dingen moderne Kunst.
Naja, zum Ende hin, genau. Also,
zum Ende hin, ja.
Es ging los mit Goya, mit ganz vielen Kupferstichen. Wir haben
da
dann darüber gesprochen.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Naja, das ist wahrscheinlich einfach Teil der Sammlung und dann wurde es damit ausgestellt.
Ja, aber... Das Ding, es ist genau, es gab nach rechts, wenn man vom Treppenhaus kam, diesen Goya-Flügel, da hing dann Goya, Goya, Goya und der Krieg, so eine ganze Sammlung aus die irgendwie zusammenfiel, Stierkampf und auf der anderen Seite sehr modernes, crazy Zeug mit Katzenbildern und so.
Ja, das war aber erst später. Also das war ja, also was ich an Goya irgendwie gut fand, und das ging dann auch weiter noch mit den Künstlerin aus der Scharf Collection aus dem 19. Jahrhundert, war so ein bisschen, wie die Kunst langsam sich so mit den Medien zusammentut. Mhm. Das war ja bei Goya auch so, dass er irgendwie da auch so Szenen gemalt hat, wo, was weiß ich, zum Beispiel bei so einem Stierkampf da auch irgendwie der Bürgermeister von irgendeiner Stadt umgekommen ist.
Das hat was Journalistisches.
Ja, genau. Ja. Und das ging dann ja auch hinterher dann irgendwie weiter über so Plakatkunst, ne, so Ende des 19. Jahrhunderts, französische Plakatkunst und so, die ja auch so dann dafür da war, einfach nicht mehr irgendwie in Museen zu hängen, sondern in den Straßen plakatiert zu werden und von Plakate-Sammlern abgeknibbelt
zu werden. Hast du dir das alles so zusammengereimt oder hast du das?
Nee, das ist verbrieftes Wissen.
Ja, weil irgendwie, also was mich bei diesem, man hat so das Gefühl gehabt, ja, okay, ihr habt da irgendwie noch einen Platz gesucht für die Sachen aus der Sammlung Scharf und hängt da hin. Das ist doch alles fair enough. Bei mir hat da so ein bisschen, ich habe mich gefragt, warum? So, und warum hier? Und in dem Zusammenhang hat mir auch so ein bisschen die Spannung gefehlt.
Ich glaube, das wäre in diesen Art-Texten gewesen, die wir einfach übergangen haben. Da war sehr viel Text im ersten Raum.
Niemand liest Texte, ganz ehrlich.
Das stimmt. Also die Frage der rote Faden, warum genau diese Werke gesammelt wurden, warum werden die jetzt gezeigt, das wäre, glaube ich, schon schön, wenn man es wusste.
Und sie in Kontrast zu setzen mit den Dingen, die eh schon da sind. Also du läufst
also
durch.
Also bitte, ich habe euch gerade einen möglichen Lösungsansatz präsentiert.
Ja, das hätte man natürlich aber auch gestalterisch lösen können. Und weißt du, du läufst irgendwie durch 100 Räume mit Adolf Menzel. Dann nimm halt mal irgendein Bild von Menzel und pair das halt mit irgendwas von der Scharf-Collection. Und was, wie spricht das miteinander? Was macht das mit mir?
Vielleicht mal kuratorisch arbeiten.
Nee, das kann man nicht
erwarten. Das ist halt spannend, weil ich musste die ganze Zeit, jetzt wird es so ein bisschen nerdig, eben an so Fragen denken, die so mit dem Curatorial Turn kommen und mit diesem ganzen neuen Museumsmachen, so dieses, ich zeige mich. Dem Curatorial Turn.
Das musst du uns erklären.
Oh ja, das musst du.
Ja, jetzt, oh Gott.
Judiths Exkurs.
Ja, der Curatorial Turn, erklärt von Judith.
In 5 Sekunden. Nein, aber so dieses Verständnis.
Zeit vorbei.
Dieses Verständnis in kuratorischen Arbeiten, das so in den späten 1960er Jahren einsetzt, eben zu sagen, warte mal, kuratieren bedeutet ja eine Auswahl treffen, Dinge zusammenzustellen. Mhm. Und dass es ja nicht einfach aus einem Vakuum an die Wände fällt und da ist, sondern da stehen ja immer Entscheidungen dahinter. Und das Spannende ist ja, dass da so diese ersten Strömungen kommen, zu sagen, ich mache mich selber irgendwie mit meiner Position als Kurator, Kuratorin sichtbar. Wahrscheinlich damals noch Kurator. Zu zeigen, warum wähle ich was aus? Warum stelle ich die Sachen so zusammen? Und ich habe so das Gefühl, in diesen sehr klassischen alten Kunstmuseen verschwindet der Kurator und die Kuratorin so hinter den Wänden. Es ist wie so eine geheime Kraft, die einfach diese Bilder dahin packt. Mhm. Aber warum und warum eben nicht? Diese Fragen werden ja gar nicht so richtig deutlich gemacht. Ist natürlich auch Geschmackssache. Viele Leute sagen, das muss ich gar nicht wissen. Ich möchte einfach den Kunstgenuss. Ich will da nicht wissen, warum Person X in seinem Arbeitsalltag das und so ausführt. Aber ich wiederum finde es super, super spannend, jetzt mal rein subjektiv. Und das hilft bei solchen Fragen.
Ja, da fällt mir gerade ein. Man könnte einfach so eine super Story da, wo du das gerade meinst, Kuratorinnen verschwinden. Es verschwinden Kuratorinnen in der alten Nationalgalerie.
True crime. Nicht nur große Goldmünzen, sondern auch Kuratoren.
Ich glaube, diese ganzen Kabinette durch die Mühe gegangen sind. Das sind alles doppelte Wände.
Das da passiert noch Leute seit den 1960ern.
Ich will nicht wissen, was da noch alles abgeht.
Also ich muss ja sagen, ich habe da bei dieser Scharf-Gessenberg oder Scharf-Collection, mir ist es gar nicht so aufgefallen mit diesem fehlenden roten Faden. Also in dem Moment war ich echt so in diesem völligen, wirklich diesem Genuss, so was finde ich schön, was finde ich nicht schön. Und I'm a sucker for Impressionism. Also sobald da irgendwie ein Cézanne hängt oder Monet,
ja, das war fein.
Dann bin ich halt einfach,
so
da lasse ich mich reinfallen. Da gab es einen ganz, ganz großen Raum, einfach von atmosphärisch total starken Werken, die mit Licht spielen, die mit Wasser spielen. Und da bin ich dann irgendwie so, okay, da frage ich dann gar nicht mehr viel.
Wollen wir noch kurz in den dritten, das dritte Stockwerk steigen?
Wir waren schon mal da, gehen nochmal
hin. Wollen wir da nochmal hin? Und naja, nochmal über Kaspar
das,
sprechen?
Das fand ich ja wirklich bemerkenswert. Jetzt, nachdem jetzt hier die große Kaspar David Friedrich Revue, letztes Jahr, glaube ich, also
die Roadshow
durch die Lande gezogen ist, von Hamburg bis Dresden, bis New York und Berlin. Und jetzt hängt da halt immer noch ein kompletter Raum mit immer noch Kaspar David Friedrich und dem fucking Mönch am Meer. So. Und es interessiert sich kein Mensch mehr dafür.
Also es waren schon ein paar Leute da.
Zwei.
Ja,
zwei
alle.
Ja, das stimmt.
Die Sammlung Scharf Collection mitgenommen haben. Ich finde das, es ist schon bemerkenswert, wie sich so ein Fokus verschiebt. Weißt du, so eine Publikation nach der nächsten, noch ein Roman, ein Terra X Spezial dazu, alles so, und ein Jahr später hängt das Zeug halt immer noch da und das ist...
Ja gut, aber das ist vielleicht einfach irgendwie im letzten Jahr einfach auch schon dann tot.
Ich verurteile das, ist gar nicht...
Das Thema war tot.
Ich finde es einfach nur bemerkenswert.
Aber sind das nicht die Logiken der Kulturlandschaft? Also so dieses, jetzt 200 Jahre das und heute Gedenktag und hier Jahrestag. Irgendwie ist das ja schon sowas, wo jedes Jahr so gefühlt ein neues Sau durchs Dorf getrieben wird, weil sich gerade was jährt.
Ich merke das, ich ertappe mich da ja auch selbst
dabei.
Na klar,
man ist davon ja nicht
wo
frei.
Ich dann aber auch dachte so, die Sachen hängen das ganze Jahr, warum gehst du jetzt, dann geh doch einfach jetzt dahin und guckst dir halt an, wenn nicht noch 500 Leute das mit dir um die gleiche Uhrzeit sehen wollen. So. Das ist schon interessant.
Nichtsdestotrotz scheint ja Kaspar David Friedrich jetzt so ein bisschen, also nicht durch das letzte Jahr, oder vielleicht vor allen Dingen auch durch das letzte Jahr, doch so wahrscheinlich, so ein bisschen mehr auch so ein internationaleres Standing bekommen zu haben. Ne? Also ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster, obwohl ich gar nicht da so viel von weiß, aber was ich gehört habe, war, dass der Friedrich eben halt vor allen Dingen nur in Deutschland oder ja so eine Bekanntschaft irgendwie gehabt hat, aber durch die Jahre und jetzt vor allen Dingen auch durch dieses Jubiläumsjahr auch international so ein bisschen mehr Beachtung gefunden hat.
Gut, ich meine, es sind ja auch so ikonische Darstellungen teilweise, so der war jetzt da nicht, aber der Wanderer über dem Nebelmeer, ich finde schon so, also gut, das ist vielleicht auch in der Bubble, in der ich mich bewege, aber es ist so ein Bild, das man im Kopf hat und das man schnell wieder aufruft, wenn man eben selber wandern ist, auf dem Berg steht und irgendwie ins Land schaut.
Ja, ich erinnere mich so Fotos, die du mal gepostet hast.
Genau.
Judith wollte ich schon sagen.
Ja. Und irgendwie finde ich schon, das gibt da so Werke, die sich einbrennen, natürlich nicht alle.
Die sind für uns so, glaube ich, so bekannte Motive. Ich weiß nicht, ob es das für so einen amerikanischen Kollegen auch wäre, weiß ich nicht.
Ja.
Aber generell, vielleicht kann man fürs Haus sagen, da hängt halt schon viel und die Wände sind auch ziemlich voll. Gerade diese Kabinette, die sind nicht überladen, das würde ich gar nicht sagen, aber es ist viel da. Und zwischendrin in der Masse der Dinge gibt es halt immer wieder so Schätzchen. Dann dieses eine von, was ist denn das? Nicht Manet? Das war es Manet? Ich weiß es nicht mehr. Dieses Dings im
Gewächshaus.
Gewächshaus.
Mhm, ist Manet, ja.
Ja, das ist auch super geil.
Oder?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja. Dinge, die dann auch unten, die kann man sich als Magnet und als sonst was alles kaufen. Also ich finde übrigens, zum Shop können wir gleich nochmal kommen. Aber man kann eine ganz gute Zeit haben. Wir waren jetzt auch nicht ewig drin, zwei Stöhnchen. Ich komme schon zum Fazit gerade, merke ich. Sind wir schon mal im Fazit?
Ja, hau rein.
Dann aber noch ein Satz zum Schluss.
Und ich habe auch noch eine Frage an euch.
Dann macht der Matze sein Fazit erst später.
Also,
anachronistisch hier unterwegs, ja.
Ja, also Fazit wirklich. Ich meine, war jetzt auch nicht mein erster Besuch da im Haus. Mir macht das Spaß. Es war jetzt im Winter, hat Spaß gemacht. Ich war schon im Sommer da, aber da war es überraschend kühl da drin. Das fand ich auch sehr angenehm.
Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp.
Ist auch ein Argument. Ich habe das Gefühl, das Haus stößt so ein bisschen an seine Grenzen, einfach von der Masse dann teilweise auch her, von den Räumlichkeiten. Aber man kann sich da drin, wenn man sich von allem so ein bisschen freimacht, einfach sehr gut treiben lassen und entdeckt in vielen kleinen Räumen dann doch immer noch was, wo man denkt, oh, das gefällt mir gut, das mag ich, und die anderen Sachen kann man gut links liegen lassen.
Doch der Genuss.
Insofern ist es irgendwie Genuss, und es ist auch ein bisschen im Vergleich zum Beispiel zur Gemäldegalerie im Kulturforum, es ist alles ein bisschen komprimierter und besser abzuarbeiten. Diese Gemäldegalerie, da kannst du ja, da kannst dich drin verlaufen, so irgendwie, und Tage, Wochen, Jahre drin verbringen, gefühlt. Ja. wirst aber auch nur zugeworfen mit viel auch Ähnlichem. Und das ist hier so ein bisschen mehr ausgewählt, glaube ich, auch allein schon aufgrund des Platzes. Und das ist eine gut handelbare Menge, ein guter Einstieg, wo ich mir eben wünschen würde, dass man da noch ein bisschen mehr mitgenommen wird und einem gesagt wird, warum das dann so cool ist. Ja. Außer, das gefällt mir gut.
Absolut. Ja, meine Frage wäre tatsächlich, jetzt waren wir da 2 Stunden unterwegs auf 3 Stockwerken. Shoot, gab es ein Lieblingswerk? Jörg. Die darf nicht mehr mitmachen.
Lieblingswerk. Nee, jetzt so ein richtiges Lieblingswerk hat sich nicht herauskristallisiert, aber es hat wieder so ein bisschen, es hat, glaube ich, meinen Wunsch nochmal nach Schub gegeben, nochmal nach Neapel und nach Capri zu fahren.
Schön.
Weil das war dort auch ein sehr, sehr viel gemaltes Thema. Also diese erste Italien-Reisen, Liebe der deutschen Kunst. Da war ganz viel Capri Fischer und ich glaube, wenn ich an den heutigen Abend zurückdenke, dann oder den heutigen Nachmittag, dann denke ich, glaube ich, vor allen Dingen an diese unvollendeten Werke von Adolf Menzel. So, die haben mir am meisten verfangen, komischerweise.
Schön.
Ja.
Ich würde auch sagen, dieses eine Altarbild da von Adolf Menzel da, ne, mit diesem Weihrauch. Wenn es denn das ist. Das hat mir sehr gut gefallen und tatsächlich, gut, Kaspar David Friedrich immer nett, wo Judith und ich lange drüber diskutiert haben, ist dieses eine Gemälde von Monet, wo er die Waterloo Bridge zeigt, da diesen rosa, blau, lila Tönen gehaltene,
sehr schön, ja,
nebelverhangene London. Und dann denkt man drüber nach und denkt, nee, warte, das ist nicht schön. Das ist ekliger Smog, der da in der Luft hängt. Aber in seinem schöner Eindruck Smog. Ist das irgendwie
super
nett und bricht das Licht.
Ja.
Und das schon echt schön. Das macht Spaß, ja. Da kann ich lange davor stehen.
Schön. Ich habe jetzt gerade während eurer Antworten gedacht, oh Mann, ey, ich stelle Fragen und kann sie nicht mal selbst beantworten. Ich wüsste nämlich gar nicht, was mein Lieblingsbild war oder was ich so mitnehmen würde. Aber ich glaube auch, so dieser erste kleine Menzelraum, und dieser
der kleine Menzelraum.
Der kleine Adolf möchte bitte abgeholt werden.
Der frühe Wenzel.
da gibt es ein ganz, also scheinbar, Matthias, du meintest so echt, weiß ich nicht, ein sehr unspektakuläres Bild, so auf so Hinterhöfe, auf so Hausfassaden. Und irgendwie, finde ich, hat das aber so eine Zeitlosigkeit, dass es genauso heute, ich stehe am Tempelhofer Feld und gucke irgendwie an die Wände der Häuser dort in einem tollen Licht, im Vordergrund ist so grün. Es hat irgendwie was super Modernes, ist aber total in diesem realistischen Stil gemalt und ist eben von 1800 irgendwann. Und es hat mich angesprochen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. War es die Farbauswahl?
Ich habe ein Bild habe ich vermisst tatsächlich. Das ist tatsächlich eigentlich für mich das Argument, warum ich gerne da hingehe überhaupt.
Sag mal.
Das ist von Böcklin, die Toteninsel.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe gar keinen.
Ich glaube, das
ist gerade
ausgeliehen wahrscheinlich. Und das tatsächlich so ein Ding, das hat natürlich so ein Fantasy-Vibe irgendwie. Gleichzeitig so was Düsteres. Und,
weißt du, wie das aussieht, Jörg?
Ich glaube nicht.
Ja, das ist so eine, das ist so ein See, ein sehr stiller See. Mhm. Und darauf ist eine kleine Insel, auf der sich so hat glatte Felswände erheben nach oben.
Zypressen,
sehr
ganz dunkle Zypressen.
Genau, alles so. Und du siehst halt ein Boot, das nähert sich dieser Insel, das legt gerade an und hat halt ein bisschen dieses Charon, der Fährmann bringt den Toten auf die Insel und ist dann in der Mitte sehr dunkel eigentlich, weil du weißt nicht, was kommt da so. Und das ist halt ein super geiles Bild. Und ich spiele ja so Magic-Karten.
Da bist
so.
Du auch schon drauf rumgekraxelt.
Ja. In Assassin's
Creed. Nicht, aber ich spiele ja hier so Magic, ne? Dieses Sammelkartenspiel. Und da erinnert mich das, da denke ich mir, das könnte so ein Motiv sein für diese Karten. So irgendwie dieses Fantasy-lastige.
Überhaupt, man denkt
supergeil.
So, im dritten Stock könnten viele Leute rumlaufen, die so Game of Thrones AusstatterInnen sind oder halt irgendwie für Herr der Ringe mal nach einem guten Set suchen. So
mit Fellen behangen.
Aber war das schon dein, nee, das war noch nicht dein Fazit.
Nee, was ist
das
denn dein Fazit?
Was wäre denn dein Fazit?
Jetzt hast du ja erstmal eine Frage gestellt.
So. Oh, was wäre mein Fazit?
Oder soll ich erstmal mein Fazit sagen?
Ja, mach mal.
Ja, also mein Fazit ist, mir gefällt es da sehr gut, obwohl man da so alleine gelassen wird. Da würde ich auf jeden Fall sagen und das würde ich auf jeden Fall sagen und auch so ein bisschen das, was ganz oft irgendwie in diesen Museen dort der Fall ist, dass man, dass dort so man wirklich tolle Kunstwerke hat und richtig geile Objekte und wirklich schöne Sachen, aber man wird da so mit alleine gelassen. Oder alleine gelassen ist das falsche Wort. Es ist so, es wird nicht so, es werden wenige Erklärungsangebote gemacht, bis gar keine.
Es wird nicht erzählt.
Ja, es wird vielleicht auch nicht erzählt, genau. Ich möchte zumindest da als Besucher die Möglichkeit haben, das zu machen. Ich, also wie gesagt, für mich ist es auch fein, ich gehe da einfach durch und schaue mir irgendwie die Bilder an, aber wenn ich mal was wissen möchte, dann hätte ich da irgendwie noch gerne ein paar mehr Möglichkeiten. Das ist irgendwie in dem Haus nicht so richtig gut gegeben, habe ich das Gefühl. Und darüber hinaus, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, so die nähere Umgebung, das Grundstück quasi von der alten Nationalgalerie. Da gibt es diese Galerie, ist es eigentlich?
Oder Kolonnaden.
Die Kolonnaden. Und für mich ist das so ein ikonischer Berlin-Ort, einer von ganz vielen.
Wahrscheinlich der beliebteste Ort für Hochzeitsfotografie.
Absolut,
in ganz Berlin.
Ja, das hat genau. Ich glaube, das hat auch, das ist halt so gewachsen, aber es hat sich in meinem Gedächtnis oder in meinem Kopf auch irgendwie so verfestigt. Also irgendwie da im Sommer, also habe ich jetzt schon 1000 Jahre nicht mehr gemacht, aber da im Sommer früher abzuhängen und irgendwie ein Feierabendbier zu trinken und dann irgendwie weiterzuziehen. Das habe ich da auch schon öfter gemacht, deswegen ist es auch so ein bisschen so ein kleiner Jörgplatz. Also
Der kleine Jörgplatz.
Ja, der kleine Jörgplatz. Und dann geht noch den kleinen Mäntelraum.
Ja, gut.
Genau. Nee, aber insofern, ich glaube, ein Besuch in der neuen Nationalgalerie lohnt sich wirklich.
Auch, in der alten, glaube ich.
In der neuen.
Es war ja auch mal die neue früher, bevor es die neue gab.
Deswegen sollte man keine Gebäude irgendwie mit neu oder alt bezeichnen. Ja. Das macht nur.
Gut, das ist total verwirrend. Ich meine, du hast ja auf der Museumsinsel das neue Museum, das alte Museum. Ja. Du hast die alte Nationalgalerie.
Und die neueste Nationalgalerie.
Neueste und die mittelalte.
Ja. Nationalgalerie Final 2.
Genau, also wenn ihr da noch nicht wart, Leute, dann geht da auf jeden Fall mal hin.
Schön. Ich habe jetzt gerade überlegt und ich glaube, mein Fazit fällt sogar so ein bisschen länger aus. Und zwar weiß ich nicht, wie sehr ihr zwei, also genau, von einem von euch weiß ich es, so auf Social Media und vor allem auf dem großen I des bösen großen Konzerns unterwegs seid, also auf Instagram, da gibt es gerade einen Trend. Und zwar schauen ganz viele Leute zurück, nämlich um 10 Jahre auf 2016, wegen jetzt 2026. Und ich mag die alte Nationalgalerie total gern und ich habe heute festgestellt, mehr ist für mich so ein Throwback, 10 Jahre zurück. Ich habe in Amsterdam studiert und da ein Semester verbracht, ein Halbjahr. Und in der Zeit Kunstgeschichte studiert. Und es ging genau um diese Zeitphasen, die da ausgestellt sind. Und wir waren ganz oft im Museum und wir hatten ganz andere Lehrveranstaltungen, als ich sie hier kannte. Und irgendwie schwappte das immer wieder hoch so heute, so diese Nostalgie. Irgendwer hat mir das schon mal erklärt, die Hälfte habe ich wieder vergessen nach 10 Jahren, aber es gibt so Versatzstücke, die in meinem Kopf schwirren. Und wie ich am Anfang meinte, ich bin sehr, sehr gerne in dem Museum, weil man sich einfach wohlfühlt, finde ich. Man kann sich wirklich so durchtreiben lassen. Und was mir eben oft ins Auge sticht, ist eher so die Frage, ja, was sind denn da eigentlich noch so für Leute zusätzlich? Und ich hatte heute den Eindruck, da war durch alle Altersstufen irgendwie jemand, abgesehen von Kindern, da waren jetzt nicht so viele, aber junge Erwachsene bis ins Rentenalter und auch so diese Spannbreite von TouristInnen, würde man denken, bis hin zu Berlinern.
Das weiß ich nicht.
Hatte ich schon den Eindruck. Ja? Also so, okay. Aber es ist vielleicht auch total jetzt
wir waren auf jeden Fall da.
In die Schubladen oder in die Klischees gegriffen.
Ja, das ist doch der Podcast, Alter.
Und das war eben aber auch total schön, weil ich auch das Gefühl hatte, man kann da alleine hingehen, wenn man mal so sagt, oh, auf einen Sonntagnachmittag. Aber wir waren da zu dritt und diese ganzen Stadtbilder von Berlin zum Beispiel haben eingeladen, hey, wo ist das? Warst du da schon mal? Erkennst du es wieder? Mhm. Also ich finde, es war so Gesprächsanlass und das alleine ist doch schon super.
Das ist richtig, aber das kann man auch nochmal sagen. Also wir sind hier mit unseren ICOM-Karten da irgendwie reinspaziert. Ich sag mal, für so einen Sonntagnachmittag, ich guck mir mal die 3 Berlin-Bilder drin an, die 16 Euro oder was zu zahlen, das überlegt man sich natürlich auch zweimal. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass das teuer ist, auch im Verhältnis zu anderen Kulturangeboten wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber das ist, Ich glaube, man hat den Anspruch, wenn man schon mal dahin geht und das zahlt, dann möchte man es auch in der Gesamtheit mitnehmen und dann wird es dann doch auch irgendwie viel auf den Kopf.
Das stimmt. Deswegen noch was Leichtes, noch zum Shop?
Ja, genau, der Shop zum Schluss. Das war ein netter Shop. Du hast was gekauft, ne?
Ich habe was gekauft, genau. Und zwar Geburtstagspostkarten für eine gute Freundin. Aber ich liebe ja Shops. Ich bin ja schon so, ich gehe dann immer in den Museumsshop. Selten kaufe ich was, aber ganz oft gucke ich einfach nur, weil es ganz, ganz schöne Sachen gibt. Und ich liebe auch die Kinderbücher in Museen.
Es gibt einen Wilhelm der Große, Wilhelm II oder auch Alter Fritz.
Nee, das war doch der Friedrich und nicht der Wilhelm, oder? Jetzt sind wir verwirrt.
Habe ich Wilhelm gesagt? Ja. Ich meinte aber Friedrich.
Ja, kennst du einen, kennst du alle.
Entschuldigung, Wilhelm I, Entschuldigung. Zwei,
ja, genau. Also den gibt es auf jeden Fall als Playmobil-Figur, habe ich gesehen.
Ja. Doch. Das ist ja witzig.
Ich habe eine Frage, hatte ich nämlich noch auch an euch, das zum Abschluss. Und zwar, da gab es auch Kunstsocken. Also so mit Kunstmotiven drauf, zum Beispiel der auch der Wanderer am Mittelmeer. Und ich, also nicht der Wanderer, hier der Mönch. Der Mönch.
Der Mönch am Mittelmeer.
Der Mönch
in Capri.
Der Mönch in Capri von Adolf Menzel.
In Capri-Hosen.
So, und am besten hat mir gefallen, es gab Socken von Toulouse-Lautrec mit einem, ich glaube, einem Selbstporträt oder so drauf. Und dann da stand drauf Footloose-Lautrec, was ich mega gut fand. Und die Frage ist, ich bin immer mal versucht, mir so Socken mitzunehmen. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das cool ist oder cheesy. Kann man Kunstsocken tragen? Ist das okay oder ist das entweder zu quatschig oder ist es zu sehr, guck mal, ich bin ein Kunstkenner, ich habe sogar Socken von
Tag. Ach Matthias, dann machst du dir einfach den Riesenkopf, wenn du das schön findest und diese Socken einfach mit Werbe trägst.
Treat yourself, girl.
Dann ist das vollkommen okay.
Ich finde es ja lustig, weil es gibt ja wirklich irgendwie in so Museen teilweise ja alles. Im Van Gogh Museum gibt es die Kirschblüten auf Seidentüchern, auf Taschen, auf Socken, auf Fächern, auf Kugelschreibern, auf Blöcken. Und es wird auch gekauft wie irre. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Wie Jörg sagt, wenn du die schön findest. Ich finde es ja manchmal auch ganz süß. So eine Einkaufstasche, wo dann irgendwie noch so ein Bild drauf ist. Why not?
Kauf dir die, Matthias.
Gönn dir mal was.
Jeden Tag ein Geschenk.
Jeder Tag mit euch ist ein Geschenk.
Ja, das müssen jetzt nicht nur Socken sein. Ne? Dann hättest du ja 365 Paar Socken am Ende des Jahres.
Wenn ich mir für jedes Kunstwerk da was hole, dann.
Es würde dir aber nicht sowas passieren wie mir, dass du dann zwei verschiedene Socken anhast, wie ich heute, sondern du wüsstest immer, was zusammengehört.
Dann könnte ich mir meine eigene Ausstellung an den Füßen kuratieren.
Kuratieren, genau. Ja.
Fußkuration, ist das Stichwort.
Mm.
Jetzt
cheesy,
wir
genau. Ja, wenn wir dann alle so Socken haben, können wir uns nebeneinander stellen, machen unsere eigene kleine Sonderausstellung.
Perfekt. Toll. Aber ist ja nicht die Lösung für alles, haben wir heute gelernt.
Genau.
Gut, Leute, damit hätten wir, glaube ich, die alte Nationalgalerie
zu Genüge.
Auf Herz und Nieren.
Ja. Genau, danke, auf Herz und Nieren geprüft.
Bevor wir zum wichtigsten Punkt am Ende noch kommen, die Frage, Judith, wie war es denn für dich? Willst du das hier wieder machen mit uns oder einmal reicht?
Nein, auf keinen Fall. Ich finde es großartig. Ich hatte einen sehr lauschigen Nachmittag mit euch und habe es genossen, mich mit euch über Kunst auszutauschen, auch lustige Assoziationen im Museum zu haben, Namen zu vertauschen, jetzt hier schön ein kleines Drink zu kippen und zu quatschen. Und das auch noch, wenn wir es aufnehmen, nicht nur so.
Die Judith, die kann schon die richtigen Knöpfe drücken, ne? Sagt schon so lauschig, war ein lauschiger am Nachmittag
das
und so.
Das Wording stimmt.
Ja. Wir, Matthias, wir unterhalten uns nach der Folge
nochmal. Wir evaluieren das alles nochmal. Ja.
Aber das, Grüße gehen raus an Martha.
Ja. Genau, schöne Grüße. Aber also, ich sag mal so, also ich sag schon mal, mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht.
Da war viel Schönes dabei.
Bitte melden Sie sich bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Nee, aber der wichtigste Teil ist nämlich folgender.
Oh Gott, jetzt gibt's noch was von dem
ich ist nämlich schön, wenn uns das hier gefallen hat, aber es ist natürlich umso besser, wenn euch das hier Spaß gemacht hat. Und wenn euch das hier Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns mal sagen, ob ihr auch Jovis Korinth-Fans seid. Dann könnt ihr uns nämlich schreiben auf museumbug.net. Ihr findet uns auch bei Mastodon, dem einzig wahren Social-Media-Kanal, auch unter @museumbug. Und wenn ihr euch denkt, das war total schön und da sollten noch mehr Leute von erfahren. Dann ist nämlich der einfachste Weg, um das quasi kundzutun, das geht auch ganz schnell, versprochen, dann könnt ihr nämlich einfach ein paar Sternchen dalassen bei dem Podcast-Kanal eurer Wahl, Podcast-Plattform eurer Wahl, bei Spotify, bei Apple Music, sonst wo. Da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Sternchen lassen. Und wenn ihr denkt, die Judith, Die war schon ganz gut, aber da will ich noch mehr von hören. Dann könnt ihr das nämlich da auch da schreiben. Und dann gucken wir mal, ob wir das machen.
Und falls ihr aber Lust habt, die Museumsbug quasi mal nicht nur audiomäßig, sondern auch visuell zu erleben, dann noch ein kleiner Werbeblock, kommt ihr einfach am 14.03. in die Uferfabrik. Da könnt ihr nämlich Martha als Rockstar auf der Bühne erleben, wie sie ihr erstes Album präsentiert.
Juhu.
Und da werden wir in der Crowd zu finden sein und jubeln.
Sehr richtig.
Auf jeden.
Genau. Also share the love für Museumbug. Genau. Schreibt uns und wenn ihr selbst in einem Museum arbeitet oder denkt, es gibt da so ein Museum, da solltet ihr unbedingt mal hinkommen, dann meldet euch auch gerne, ladet uns ein, wir kommen vorbei. Wir machen eine Reise, wir nehmen noch 5 Leute mit, ist scheißegal, wir sind flexibel. Auch Berlin bietet noch viel und auch darüber hinaus, wir kommen zu euch.
That's true. Cool.
Na dann, bis zum nächsten Besuch.
Yes, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.
Voll enthusiastisch hier zum Schluss. Genau, das war der Museumbug mit.
Achso, Jörg.
Jut.
Yay. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.